Gnade vielleicht auch im Wege. Und, heute geht es darum, geht es um die Gnade, die uns verändert, oder anders die Gnade, zu sich selbst zu kommen. Okay? Die Gnade, zu sich selbst zu kommen. Und erst einmal möchte ich, dass wir uns kurz Gedanken machen darüber, wofür brauchen wir eigentlich Gnade? Also in welchen Bereichen unseres Lebens ist Gnade notwendig? Und ich glaube, die meisten werden gleich so an Vergebung denken, Sündenvergebung, Errettung, Notlagen. Also wenn wir in irgendeiner schwierigen Situation sind, im Beruf, in der Familie oder wir brauchen manchmal Gnade, um über Dinge hinwegzukommen, anderen zu vergeben. All das sind Dinge, die wir selber nicht beeinflussen können. Wir haben selber nicht die Kraft oder die Möglichkeiten, diese Dinge zu verändern. Und deswegen ist uns da ziemlich schnell bewusst, dass wir Gnade brauchen, dass wir irgendwie Hilfe brauchen, dass Gott irgendwie einschreiten muss. Ja, das ist ziemlich, dessen sind wir uns, glaube ich, alle bewusst. Und wir alle haben den gleichen Zugang zu dieser Gnade. Die Voraussetzungen für uns alle sind gleich. Es gibt keinen Unterschied zwischen zwischen der Voraussetzung, die Gnade zu bekommen. Gott gibt natürlich unterschiedliche Gnaden, unterschiedliches Maß an Gnade, unterschiedliche Wirkungen der Gnade im Leben des Einzelnen. Aber die Voraussetzungen sind für alle gleich. Der Reichtum der Gnade ist für alle gleich. Es gibt keinen Unterschied. Und trotzdem stellt sich die Frage, warum scheitern Menschen? Warum funktioniert Gnade manchmal nicht? Warum gehen Menschen zugrunde? Und auch Christen? Ja? Warum erleiden viele Christen Schiffbruch? Das ist die zentrale Frage. Als Beispiel, ich kenne mindestens 3 Leute, die sich, mindestens 3 Leute, unter denen auch Christen waren, von denen ich weiß, die sich mit Selbstmord ihr Leben beendet haben. Extremes Beispiel. Ich kenne Ehen, auch in meinem engen Bekannten- oder Verwandtenkreis sogar, die zerbrechen. Christen. Ich kenne, ich höre von Menschen, die mit Sünden zu kämpfen haben, die sie zerstört haben. Zum Beispiel Missbrauch oder Manipulation oder Homosexualität. Christen, die damit nicht klarkommen, die nicht zurechtkommen, die Schiffbruch erleiden. Menschen, die einen geistlichen Dienst hatten und total gescheitert sind. Warum ist das so? Ist die Gnade nicht für alle gleich? Ist Gott nicht gnädig und barmherzig? Müsste Gott nicht eingreifen? Warum erleiden wir, und ich rede ja nicht nur von Christen, aber gerade weil wir uns doch als die sehen, die die Gnade durch Jesus Christus angenommen haben. Ja, warum erleiden auch Christen Schiffbruch? Es gibt eine interessante Geschichte, die habe ich in einem Buch von Pete Scazzero gelesen. Da geht es um einen, das ist eine Geschichte aus dem 5. Jahrhundert nach Christus, da geht es um einen Eremiten, eine Gruppe von Eremiten, die in der Einöde lebten, in der Wüste, um sich allen weltlichen, allem Weltlichen zu entziehen, um völlig für Gott hingegeben als Mönche zu leben. Und einer dieser Eremiten, der war besonders hingegeben. Er war besonders, hat sich besonders abgesondert. Und die anderen, wenn sie sich trafen zu christlichen Festen, um auch wenigstens die Freude, die uns das Christenleben bietet, in den Festen zu feiern, hat er sich niemals dazugesellt, sondern immer abgesondert und mit der Begründung, seiner Seele auch das zu verneinen, um sich ganz auf Christus zu konzentrieren. Die anderen Mönche fanden das komisch, fanden das traurig, aber er war nicht zu überzeugen davon und blieb eben alleine. Irgendwann kam er auf die Idee, beziehungsweise er spürte, dass Jesus, der Heilige Geist, ihm sagte, beweise mir deine Treue, indem du dich in diesen tiefen Brunnen, der kein Wasser hatte, wirfst und ich werde dich erretten. Und er tat das. Er warf sich da hinunter, prallte hart auf und war im Prinzip halbtot, als man ihn heraufholte und versuchte ihm zu erklären, dass er auf dem falschen Dampfer war, dass das völlig absurd ist, dass Gott so etwas nicht tun würde, dass das nicht von Gott war, war er nicht zu überzeugen. Er blieb dabei, dass Gott ihm das gesagt hat und diese Sturheit, ne, von seinem Weg, nicht von seinem Weg abzuweichen, zeigt nochmal das menschliche Herz. Warum sage ich das? Das hat etwas mit dem Thema zu tun. Und zwar, gibt es oft ein Leben, das wir nach außen hin leben. Es gibt eine Welt, die wir uns aufbauen. Dieser Eremit, dieser Mönch, lebt in einer Welt, in einem Ich, das er gebaut hatte, das so massiv war und dass nichts anderes, die anderen konnten ihn nicht überzeugen von etwas anderem. Und es war etwas sehr, sehr Geistliches. Es war etwas sehr Frommes. Und er erlitt Schiffbruch. Also wahrscheinlich könnte man vielleicht aus religiöser Perspektive sagen, es gibt kaum etwas Heftigeres, wie wenn jemand ganz hingegeben lebt. Ne? Ganz dem Herrn gehören möchte, sich für ihn komplett absondert. Natürlich wissen wir heutzutage und in unserer westlichen Welt zumal, dass das normale Leben mit dem Christentum zu vereinbaren ist. Wir müssen uns nicht absondern, aber trotzdem war das aus rein geistlicher Sicht eine große Errungenschaft dieser Mönche. Und er erlitt Schiffbruch. Er scheiterte komplett. Und selbst im Sterben war er nicht abzubringen von diesem Ding, das er für sich aufgebaut hatte. Diese Hülle. Aber, wie ich vorhin schon erwähnte, wir kennen vielleicht selber Menschen, die in ihrem Christsein, selbst in ihrem Glauben, gescheitert sind. Und wir alle haben das Potenzial zu scheitern. In uns allen ruht das Potenzial, irgendwo im Leben zu scheitern. Egal, ob im Glauben oder im Beruf, ob in Beziehungen, ob in der Familie. In uns allen schlummern Dinge, die uns zum Scheitern bringen könnten. Die Geschichte vom verlorenen Sohn, das ist die zentrale Bibelstelle, die möchte ich einmal lesen. Haben wir alle sicher schon gehört und ist nicht neu für uns. Trotzdem bietet sie immer wieder neue Aspekte, wie man sie betrachten kann. Lukas 15. Lesen Sie einmal durch. Also, Lukas 15, Vers 11. Und er sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Der Jüngere von ihnen sprach zum Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt, Vater. Und er teilte ihnen das Gut. Nicht lange danach packte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste in ein fernes Land. Und dort verschleuderte er sein Vermögen mit ausschweifendem Leben. Nachdem er aber alles aufgebraucht hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land. Auch er fing an, Mangel zu leiden. Da ging er hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seine Äcker, die Schweine zu hüten. Der begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, welche die Schweine fraßen, und niemand gab sie ihm. Kam aber zu sich selbst und sprach, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss? Ich aber verderbe vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen, mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Der machte sich auf und ging zu dem Vater. Als er noch ferne war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen und lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir und bin nicht wert, dein Sohn zu heißen. Aber der Vater sprach zu seinem Knecht, bringt das beste Festgewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an die Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden und er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber sein älterer Sohn war auf dem Feld und als er heimkam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz und er rief einen der Knechte herbei und erkundigte sich, was das sei. Der aber sprach zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen, sein Vater aber ging hinaus und redete zu ihm. Er aber antwortete und sprach zu ihm, zum Vater, sieh, so viele Jahre diene ich dir, ich habe nie deine Gebote übertreten und mir hast du nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Gut mit Huren vergeudet hat, hast du für ihn das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist allzeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Du sollst aber fröhlich sein und dich freuen, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden und er war verloren und ist wieder gefunden worden. Das Ende ist offen. Wir wissen nicht, was dieser ältere Sohn macht, wofür er sich entscheidet, aber soweit. Wir haben hier zwei Söhne, die beide die gleiche Grundlage haben. Beide wachsen im gleichen Haus auf, beide haben einen Teil des Erbes vom Vater, das ihnen zusteht. Die Gnade für beide ist gleich. Beide genießen die gleichen Dinge. Und der Vater teilt sogar beiden das Gut, heißt es. Der eine bittet ihn, gib mir mein Geld. Dann steht, er teilte ihnen beiden das Gut. Ja? In Vers 11. Und er teilte ihnen das Gut, also beiden. Das heißt, der Sohn, der ältere Sohn, hätte das genauso haben können. Und ein Bruder tut damit, was ihm gefällt. Er lebt in Ausschweifung. Der andere entscheidet sich, beim Vater zu bleiben und seinen frommen Weg, nenne ich das jetzt mal, weiterzugehen. Der eine nimmt alles, was er kriegen kann, nimmt alle Sachen mit, die ihm das Leben bietet. Der andere wählt diese Zurückhaltung und die Demütigung, sich selbst zu demütigen, die Selbstbeherrschung und will das Richtige tun. Aber wir merken, dass auch das, also selbst das, was der zweite, der ältere Sohn tut, irgendwie keinen guten Einfluss auf ihn hat. Ne? Beide haben, und ich nenne das bauen sich eine Persönlichkeit auf, ein Ich um sich herum, das nicht wirklich repräsentiert, was in ihnen drin ist. Das kommt erst am Ende raus. Beide bauen ein Ich, das am Ende zerplatzt, das kaputt geht. Der eine will, dem einen ist es egal, der lebt nach seinen Lüsten, der andere wählt eine Frömmigkeit, die ihn aber genauso zerstört am Ende. Der eine betäubt, der ältere Sohn betäubt eigentlich seine Wünsche und seine Gefühle, die er am Ende dem Vater vorwirft. Sein selbstgewählter religiöser Gehorsam ist nur eine Fassade. Und er überträgt später sogar seine Wünsche und die er selber sich versagt und die er verneint, auf den Vater und macht ihm Vorwürfe. Beschuldigt im Prinzip den Vater später für das, was er sich selber nicht erlaubt hat. In ihm entstehen Verbitterung und Unvergebenheit. Er zerstört sowohl, er schneidet sich sowohl von seinem Bruder ab in der Beziehung, verurteilt ihn, und auch vom Vater. Ne, und seine wahren Wünsche und Gefühle, die vielleicht Zweifel und der Schmerz, die bedeckt er mit einer Frömmigkeit oder mit einer Zurückhaltung, mit einer Selbstverleugnung, die sich nachher als Fassade auftut. Das heißt, mein Rückschluss daraus ist, dass auch eine Christ, ich meine, selbst wenn wir hingegeben leben und versuchen, alles richtig zu machen und vielleicht sogar einen geistlichen Dienst haben, ein Amt haben, schützt uns das nicht vor den Dingen, die uns von innen heraus zerstören können. Das sehen wir bei dem älteren Bruder. Ja, die frommen religiösen Lösungen, die er für sich gefunden hat. Ich bin nicht so wie mein Bruder. Ich mache das nicht. Sieh dann, dein jüngerer Sohn, sagt er dem Vater nachher, der sein Gut, der dein Geld mit Huren verprasst hat. So bin ich nicht. Aber hat ihn das gerettet? War er am Ende besser dran? Ja, und dieser Schein, dass alles in Ordnung ist, dass alles gut läuft, der ist so oft nur eine Fassade. So oft nur ein falsches Ich, das wir aufbauen, das wir pflegen, das wir versuchen aufrechtzuerhalten. Und als das traumatische Erlebnis kommt, dass die Familie zerrissen wird, der jüngere Bruder verschwindet, ihm ist alles egal, und das reißt in ihm eine tiefe Wunde. Im Prinzip hat der Bruder all das, der jüngere Bruder, der mit dem Geld abhaute, all das, wofür der ältere Bruder stand, respektlos verachtet. Ne, der ältere Bruder stand dafür, dass man ein ordentliches Leben lebt. Er stand dafür, dass die Familientradition eingehalten wird, dass Fleiß und Ehrgeiz wichtig für das elterliche Haus sind. Für all das stand der ältere Bruder. Der jüngere Bruder spuckte auf all das. Aber das riss in ihm eine, und ich natürlich merkte, ich fülle das Ganze etwas mit Informationen, die natürlich so da nicht drinstehen, aber die eigentlich später zum Vorschein kommen, durch die Reaktion des älteren Bruders. Und dieses traumatische Erlebnis sitzt so tief beim Bruder, dass in ihm Bitterkeit, Zorn und all das heranwachsen. Das sind Wurzeln, die nach außen hin nicht sichtbar sind. Aber als der jüngere Bruder zurückkommt und der Vater ihn aufnimmt, da bricht für ihn diese ganze Welt zusammen. Er fühlt sich verraten von dem jüngeren Bruder und vom Vater. Er fühlt sich total hintergangen. Und all seine Selbstverleugnung, all sein Verzicht und seine frommen Entscheidungen, die er für sein Leben getroffen hat, platzten plötzlich. Ja, ich will, dass wir, will uns mitnehmen, dass wir versuchen, diesen Schmerz, den der ältere Bruder empfunden hat, vielleicht versuchen, uns da hinein zu versetzen. Ja, für alles, was er aufgegeben hatte, all das war plötzlich nichts wert. All das plötzlich war so, mein ganzes christliches Leben, wofür habe ich das gemacht? Wenn du, Vater, jetzt diesen Verräter wieder aufnimmst und mich damit bloßstellst, all mein Verzicht und all mein Dienst, den ich für dich geleistet habe, ist nichts wert. Das sind wahrscheinlich die Gedanken und die Gefühle gewesen. Und das ist wahrscheinlich auch das, was Jesus sagt, meint, als er sagt, wer ein Haus baut und es nicht auf ein Fundament, auf einen Felsen stellt, sondern nur auf Sand, das ist am Anfang nicht sichtbar. Von außen sieht man nicht, ob ein Haus auf einem Fundament steht. Aber wenn diese Erfahrungen kommen und wenn der Regen kommt und der Sturm und an diesen Wänden reißt, dann platzt diese äußere Hülle. Und dann sieht man, was darunter ist, ob da ein Fundament ist oder nicht. Und wir alle haben eine äußere Hülle. Wir alle haben etwas, was wir aufbauen nach außen hin. Die Frage ist, wie beständig das Ganze ist und worauf das Ganze gründet. Wir alle können Dinge überdecken, selbst mit wichtigen geistlichen Entscheidungen, die wir treffen. Aber oft übertünchen oder überbauen oder verdecken wir damit Gefühle und Ängste und Entscheidungen, beziehungsweise teilweise auch Lüste, teilweise auch Ansprüche, die wir haben, ohne es zu wissen. Und ein Dienst in der Gemeinde oder eine Beziehung, die wir für total wichtig halten, oder ein Amt, das wir bekleiden, oder ein Beruf, sind oft nur Dinge, die wir nach außen hin projizieren. Oft ist es sogar so, dass wir uns so stark mit dem identifizieren, was wir tun, dass wir tatsächlich glauben, dass das unser wahres Ich ist, dass das der Kern ist, auf dem alles aufbaut. Manchmal sind das auch Beziehungen, die so wichtig für uns sind, dass wir all unsere Kraft da hinein investieren. Und wehe uns, wenn diese Beziehungen zerbrechen. Wehe uns, wenn wir merken, das ist nicht wirklich das Wahre. Auch der verlorene Sohn lebt für ein falsches Ich. Der verlorene Sohn jagt einem Leben nach, das sich später als falsch erweist. Und da kommt der zentrale Punkt. In Vers 17, 16, er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten. Niemand gab sie ihm, er kam aber zu sich selbst und sprach, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber verderbe vor Hunger. Dieses er kam zu sich selbst ist so zentral, dass es sein gesamtes Denken verändert, sein gesamtes Leben verändert. Und vielleicht denken wir, na gut, ich meine, er war wirklich am Ende. Er hatte gar nichts mehr. Und es war vielleicht nicht so schwer, sich zu bekehren oder irgendwie umzukehren, umzudenken. Aber in diesem Moment war die Gnade Gottes da. In diesem Moment des zu sich selbst Kommens hatte er die Möglichkeit, ehrlich mit sich selbst zu werden. Und in jedem Leben gibt es diese Momente. Wir müssen dafür nicht am Ende sein. Wir müssen nicht erst völlig scheitern, um diese Momente zu erleben. Aber in jedem Leben gibt es diese Momente, wo wir zu uns selbst kommen können. Und das ist eine besondere Gnade. Das ist eine Gnade, die uns in der Tiefe berühren und verändern kann. Er wurde ehrlich mit sich selbst. Die Gnade besteht darin, dass Gott uns unseren tatsächlichen Zustand, den Zustand unseres Fundamentes, zeigt. Wir erkennen unser wahres Ich und wo wir eigentlich stehen, beziehungsweise was wir eigentlich wollen. Es gibt wahrscheinlich kaum etwas, das merke ich in der Schule oft als Lehrer. Es ist für Schüler extrem schwer zu sagen, was sie eigentlich wollen. Zum Beispiel, es geht in der 8. und 9. Klasse viel um das Praktikum, verschiedene Berufspraktika. Und viele Schüler, ich meine, dafür ist ja so ein Praktikum auch da, viele Schüler haben keine Ahnung von verschiedenen Berufen, sie probieren Sachen aus. Das ist schön. Und auch negative Erfahrungen sind sehr wertvoll, wenn man weiß, was man nicht machen will. Das gehört ja dazu. Aber in Gesprächen mit den Schülern, die auch schon ein Praktikum hinter sich haben oder noch davor stellen, die sich, ich meine, die beschäftigen sich ja mit Berufen. Die gehen sogar mit, bei uns an der Schule, gehen die mit ihren Eltern ein paar Tagen mit, um zu sehen, was machen die Eltern eigentlich. Eine sehr gute Erfahrung für einige. Aber in Gesprächen stelle ich immer wieder fest, ganz viele Schüler tun sich so schwer damit, tatsächlich zu sagen, noch nicht mal, welchen Beruf möchte ich haben, sondern was macht mir Spaß? Was bringt mir Freude? Schüler können das nicht benennen. Menschen, auch erwachsene Menschen, können das oft nicht benennen. Was will ich wirklich? Es gibt viele Dinge, die vielleicht erstrebenswert sind. Ja, man sollte, ja, ich will Geld verdienen, ich will für Jesus leben, ich will das tun und das ist gut. Ne, das kriegen wir so mit, wir sind sozialisiert. Wir wissen, was gut und was schlecht ist. Aber was will ich? Was will ich mehr als alles andere? Diese Frage ist für ganz viele Menschen ganz schwer. Dazu muss man erstmal wissen, was man nicht will und muss aussortieren können. Muss sein Herz kennen. Und in diesem Moment, wo der verlorene Sohn ist, ich stelle mir das immer so vor, ich meine, er sitzt da wirklich im Dreck und er hat im Prinzip gar nichts mehr und es geht ihm elend. Und wenn er was von diesen Schoten gegessen hat, die Schweine da haben, dann geht es ihm wahrscheinlich auch noch gesundheitlich irgendwie. Also es geht ihm wirklich dreckig. Ne? Vielleicht ist ihm übel und er stinkt und er ist völlig am Ende. In diesem Moment kommt Gott zu ihm und sagt ihm, wonach hast du eigentlich gesucht? Was wolltest du eigentlich? Und darin erinnert er sich an seinen Vater. Er erinnert sich an Geborgenheit und an Überfluss. Versteht ihr? Er erinnert sich, dass die Tagelöhner haben Brot im Überfluss. Wollte er nicht Überfluss? Aber wo hat er diesen Überfluss gesucht? In der Welt. Wollte er nicht ein gutes Leben? Gott kommt und sagt, schau, was wolltest du wirklich? Wo war der Wunsch deines Herzens? Und dann erinnert er sich zurück. Und er weiß, dieses Gefühl, in der Nähe des Vaters zu sein, alles zu haben und Freude zu spüren, ist, was er wirklich wollte. Was er aber daraus machte, war, er baute eine Fassade, ein falsches Ich um sich herum auf, das getrieben war von seinen Lüsten, von seiner Gier, ne? Von Selbstsucht. Aber das, was in ihm drin war, der wahre Wunsch nach Nähe zum Vater, nach dem, was er besaß, der war immer noch in ihm drin. Und nichts anderes konnte diesen Wunsch stillen. Und in diesem Moment erinnert ihn Gott, was war es, was dein Herz wollte? Und er kommt zu sich selbst und entscheidet sich, ich gehe zurück. Ich gehe dahin zurück, wo ich eigentlich sein will, wo ich eigentlich immer sein wollte. Das ist der Moment der Gnade. Und er merkt, wofür sein Herz eigentlich schlägt. Und der verlorene Sohn ergreift diese Gnade und trifft die Entscheidung. Und er weiß, er wird nicht zu diesem Leben zurückkommen, das er sich eigentlich wünschte, zu dieser Geborgenheit, wenn er nicht Buße tut, wenn er nicht umkehrt, wenn er nicht seine Fehler zugibt und dieses Falsche, diese Fassade zerbrechen lässt. Und diese meine, dass die letzte Instanz, die uns oft daran hindert, das zu tun, selbst wenn wir unsere Fehler erkennen, ist unsere Sturheit. Der Mensch, jeder Mensch in sich, der eine mehr, der eine weniger, der Mensch ist stur. Er hat eine Hartherzigkeit, er hat einen Stolz. Und oft ist das die letzte Instanz, die uns diesen Schritt tun, die uns verbietet, diesen Schritt zu tun und die Gnade zu ergreifen. Dieser Mönch, dieser Eremit, hat bis er auf dem im Sterben lag, diese Fassade aufrechterhalten und war sich davon überzeugt, dass Gott ihm das gesagt hatte. Ne? In seiner Frömmigkeit, in seiner geistlichen Welt, die er sich aufgebaut hatte, die ihn getötet hat. Der verlorene Sohn macht das anders. Er geht zum Vater zurück und tut Buße und demütigt sich und der Vater stellt ihn komplett wieder her. Und es geht ihm besser als vorher. Er hat alles und er wird beschenkt. Und der andere Sohn sieht das in ihm, er wird getriggert, extrem. Der ganze Schmerz kommt heraus und die Verbitterung. Der Vater kommt raus und spricht mit ihm, zeigt ihm sein gutes Herz. Der Vater geht ihm entgegen und gibt ihm eine Einladung. Auch dieser Sohn erlebt den Moment der Gnade. Spätestens als er sich selber seiner Gefühle bewusst wird. Und ich bin mir sicher, er merkte, wie das alles in ihm hochkam. Kennen wir solche Momente nicht auch? Wo wir plötzlich hören, was in uns vorgeht? Wo wir plötzlich fühlen und vielleicht uns selber fragen, warum fühle ich das? Warum, was geht in mir ab? Es ist ja eigentlich nichts Schlimmes passiert. Es ist ja eigentlich was Tolles passiert. Aber warum fühle ich diesen elenden Hass und diese Wut und diesen Ärger? Wir als Christen. Ja? Warum fühlen wir das? Und dieser Moment, wenn wir das anfangen zu spüren, ist oft der Anfang dieser Gnade, die in unser Leben kommt. Der Moment der Gnade. Der Vater kommt raus und lädt ihn ein. Und dann kommt das Ganze, diese ganze Fassade fängt an zu bröckeln, dieses falsche Ich. Und er fängt an, den Vater zu beschuldigen und sagt, du hast es mir verboten, mit meinen Freunden fröhlich zu sein. Du hast mir nicht einmal einen Bock gegeben, um zu feiern. Ja? Das, was du für deinen jüngeren Sohn machst, der dich ausgenutzt hat, das hast du mir nicht ein einziges Mal gegeben. Und er ist ein Sünder und ich nicht. Und er merkt wahrscheinlich selber, wie viel Hass aus ihm herauskommt, wie viel Wut, wie dieses Trauma, wie diese Verbitterung in ihm entstanden ist. Und der Vater begegnet ihm in Freundlichkeit und sagt, alles, was mein war oder ist, ist auch dein. Das heißt, er holt ihn wieder zurück auf diese Ebene der Zugänglichkeit dieser Gnade und sagt, das war niemals mein Herz. Und du hast jetzt die Entscheidung, reinzukommen und dich zu freuen. Der Sohn, der ältere Sohn, bekommt die gleiche Gnade. Aber er schlägt die Einladung möglicherweise aus. Zumindest lesen wir nicht, dass er mit reinkommt. Die Geschichte endet damit, dass der Vater ihn einlädt, aber wir wissen nicht, ob er sich entscheidet. Dieser Moment der Gnade, den finden wir auch an einer anderen Stelle. Und zwar und ich fand das sehr beachtlich, als ich so diese Verbindung hinkriegte. Wir kennen alle die Geschichte mit Petrus, der Jesus verleugnet. Und Jesus sagt ihm das sogar voraus. Petrus glaubt das nicht und sagt, niemals, ne? Ich nicht, alle anderen vielleicht, aber Petrus war sich, er sagt, ich gehe mit dir in den Tod, wenn es sein muss. Petrus verleugnet Jesus dreimal und als Jesus ihn dann anblickt, in einem der Evangelien heißt es, Jesus blickt ihn an und Petrus weint bitterlich und ist vollkommen zerstört. Er ist am Boden zerstört und über sich selber wahrscheinlich so extrem enttäuscht und sieht seinen Fehler so heftig, dass er sich nicht so schnell davon erholt, sehr wahrscheinlich. Das ist ein tiefes Trauma. Und das, was da entsteht in Petrus, das hatte das Potenzial, ihn für den Rest seines Lebens unfähig zu machen, Gott wieder zu dienen. Versteht ihr? Ich meine, das war nicht irgendein Freund, den man mal verraten hat oder den man irgendwie im Stich gelassen hat. Das war Petrus selbst bekam die Offenbarung, du bist der Sohn Gottes. Du bist Gott. Petrus hatte eine, ja, vielleicht die heftigste Offenbarung zu Lebzeiten Jesu über Jesus, die es damals gab. Kein anderer Jünger hat das so vom Heiligen Geist bekommen wie Petrus. Petrus sah Jesus vielleicht am realistischsten von allen anderen Jüngern. Und diesen Jesus hat er mehr als alle anderen verraten, mehr als alle anderen beschmutzt und im Stich gelassen. Das haben wir ganz drastisch gesagt. Der Fall war tiefer als bei allen anderen Jüngern, den Petrus erlebte. Und diese Verletzung, die er dort erlebte, dieses Trauma, hätte ihn so fest binden können und ihn so zerstören können, dass er für den Rest seines Lebens seine Berufung verfehlt hätte. Da bin ich mir sicher. Und es heißt, der Teufel wartete nur darauf. Es steht geschrieben, Jesus sagte zu ihm, der Teufel hat begehrt, dich zu sichten, wie man den Weizen sichtet. Ich habe aber für dich gebetet. Und wenn du wieder aufgestanden bist, dann kümmere dich um deine Brüder. Das heißt, der Teufel wartete nur darauf und das war seine Gelegenheit. Und er wusste, wie Petrus tickt. Er wusste, dass dieser Stolz, der in Petrus war, dieser Ehrgeiz, diese geistliche Berufung, von der er schon wusste, er wollte neben Jesus, Jesu Rechten sitzen, er wollte einer sein, der herrscht im Reich Gottes. Ne? Der Teufel wusste es und er wartete auf seine Gelegenheit, bis dieses Trauma endlich mit voller Macht über ihn hereinbrach. Und er hätte ihn binden können. Und wisst ihr, was Jesus macht? Jesus weiß, wie Petrus sich fühlt und er kennt die Tiefe dieses Schmerzes, die er fühlt. Und er weiß, dass diese Verletzung ihn unfähig machen würde für den Rest seines Lebens. Als Jesus wiederkommt und nach der Auferstehung und wir erinnern uns an die Begebenheit, wo er mit den Jüngern ist. Ich glaube, das ist da, wo sie am Strand sind, des Sees und wo er Fisch für sie gebraten. Ich weiß nicht, ich glaube, es war diese Situation. Und da fragt er ihn dieses dreimal liebst du mich. Und Petrus antwortet ihm jedes Mal das Gleiche irgendwie. Ne? Und ich frage mich immer, habe mich immer wieder gefragt, warum? Sag mal, wusste Jesus das nicht? Was ist das für eine unsinnige Frage? Vor allem dreimal. Warum? Ne? Klar, er verleugnete ihn dreimal und diese logischen Verbindungen, die wir da zu dieser Verleugnungsgeschichte, die machen auch Sinn irgendwo. Aber warum tut Jesus das? Warum fragt er ihn, liebst du mich? Wusste er es nicht. Natürlich wusste er es. Aber was Jesus da eigentlich tut, er holt Petrus zurück zu seinem wahren Ich. Er holt Petrus zurück dahin, wo sein Herz wirklich war. Und deswegen, nur da, an diesem Punkt, das war der Punkt der Gnade für Petrus, geheilt zu werden, gesund zu werden. Er fragt ihn, Petrus, liebst du mich? Und er sagt, ja, Herr, du weißt es, liebe dich. Fragt ihn wieder. Petrus musste zurückkommen dahin, an den Punkt, wofür sein Herz eigentlich schlägt. Jesus fragt ihn eigentlich, Petrus, du bist gescheitert. Deine Berufung könnte komplett zerstört sein. Du verdammst dich selbst, du kannst dir nicht vergeben, ich weiß es. Aber was willst du wirklich? Wofür schlägt dein Herz? Wisst ihr, wofür Petrus Herz schlug? Für sein Herrn. Petrus Herz war, ich liebe Jesus. Und er wünschte sich nichts mehr, als diesem Jesus nah zu sein, ihm zu dienen. Das war Petrus Herz. Und das war der Punkt der Gnade, wo Jesus ihn wieder hinführte. Was willst du wirklich? Liebst du mich? Und was musste Petrus sagen? Ja, ich liebe dich. Und dann, auf dieser Grundlage, sagt Jesus, tu deine Berufung. Von hier aus kannst du mir dienen. Kümmere dich um meine Schafe. Kümmere dich um die Herde. Sei ein Pastor. Komm in deine Berufung hinein. Das hätte kein anderer tun können. Kein anderer Mensch hätte Petrus jemals wieder in seine Berufung bringen können. Nur Jesus. Und genau so haben wir Momente der Gnade, wo Jesus uns auf den Boden der Tatsache bringt, auf unser Fundament und uns fragt, was willst du wirklich? Willst du wieder zurück zu deinem Vater? Willst du wieder das Leben haben, das du eigentlich wolltest von Anfang an? Oder zum ältesten Sohn? Willst du nicht eigentlich die Freude haben? Er kommt zum ältesten Sohn raus und sagt, komm rein mit uns. Das ist doch, was du willst. Du willst doch das Leben genießen. Du willst doch in meiner Nähe sein. Du willst dich doch über die Familie freuen, die du hast. Über diesen Zusammenhalt. Komm, feier mit uns. Der älteste Sohn, zumindest nehme ich das an, schlug diese Gnade aus. Der jüngere Sohn ergriff sie. Und Petrus kam vollständig, wurde vollständig hergestellt, wurde geheilt und konnte seine Berufung erfüllen. Und ich ermutige uns alle, oft müssen wir auf diese Momente, die kommen oft in Situationen, wo wir es nicht erwarten, diese Gnade. Aber was wir brauchen ist, wir müssen die Ruhe finden, wir müssen den Moment ergreifen, in dem Gott uns diese Gnade gibt. Es sind oft Situationen, in denen wir selber anfangen zu fühlen, was in uns passiert. Schätzt das nicht gering. Schätzt es nicht gering, wenn ihr merkt, in mir kommen Dinge hoch. Ich fange an nachzudenken und der Heilige Geist ist sofort bereit, uns in die Gnade Jesu zu führen. In diese Gnade von innen heraus verändert zu werden und geheilt zu werden. Und oft ist das etwas, was Menschen nicht tun können, sondern nur Jesus. Ich ermutige euch alle, wenn ihr merkt, dass dieser Punkt der Gnade, die Frage, was will ich eigentlich? Wofür brennt mein Herz eigentlich? Und wenn du merkst, dass das Äußere, was du vielleicht aufgebaut hast, anfängt zu bröckeln, Beziehungen sind nicht so, wie du sie gerne hättest. Der Dienst, den du hast in der Gemeinde oder die Berufung, die funktioniert nicht. Irgendwie halten die Dinge nicht so, wie du sie gerne hättest. Die Fassade fängt an einzustürzen. Das sind oft die Momente der Gnade, wo Gott dich berühren kann in der Tiefe deines Herzens. Und dazu ermutige ich euch, und ja, das war's. Lasst uns beten zusammen. Oder ein Lied habt, weil ich bete erstmal. Jesus Christus, ich danke dir für diese Geschichten und diese echten Dinge, die du uns zeigst in der Bibel. Danke für den verlorenen Sohn und danke für die Situation, in der du Petrus, in der du ihn tatsächlich zurückgeholt hast auf die Grundlage deiner Gnade und seiner tatsächlichen Wünsche des Herzens. Und danke, dass du uns diese Gnade immer wieder neu in unserem Leben gibst, jedem Einzelnen. Und Herr, ich bitte dich, dass du uns sensibel machst, dass du unsere Ohren und Augen öffnest für das wahre Ich, den wahren Wunsch unseres Herzens. Und dass du uns die Kraft gibst, die Gnade zu ergreifen, sie nicht auszuschlagen, nicht diesen Stolz und diese Hartherzigkeit gewinnen zu lassen und die Verbitterung oder was auch immer aufrechtzuerhalten, sondern dass wir in diesen Momenten deine Gnade ergreifen können, die uns von innen heraus verändert, die uns tatsächlich zu anderen Menschen machen kann. Danke, Herr Jesus. Amen.
Bevor wir singen. Es ist wichtig, dass man weiß, was man will. Und in dem Psalm steht geschrieben, dass Gott uns die Wünsche unseres Herzens geben wird, das, wonach unser Herz verlangt. Ich höre mich so komisch. Okay.